Guten Morgen. Also ich bin schon gesegnet in diesem Gottesdienst. Ich habe den schönen Eingangs-Countdown sehr wohl bemerkt. Carsten, hast du gemacht. Hammer, toll. Mit den Sprüchen hat mein Herz gleich in der Früh erfreut. Also das ist toll. Und als Angelika dann erzählt hat, wie sie anfängt, hier die Harfe zu lernen, ich greife dein Gebet auf, Hans, wo bist du da? Ist auch mein Gebet. Ich kann das schon sehen, wie hier 10 Musiker mit 10 verschiedenen Instrumenten den Herrn preisen. Und wie man das hört bis zum Rathaus von Uelzen. Und wie im Lobpreis Gottes hier Menschenherzen verändert werden. Im Lobpreis Gottes ist Veränderung. Amen. Ich kann schon sehen, oh, mein Herz ist... Oh, und dann sehe ich diese wunderschöne Deko. Und ich habe dann alles getan. Wisst ihr eigentlich, was das ist? Hopfen. Die denken sogar ans Bier. Hammer. Mein Herz ist erfreut. Also der Gottesdienst kann gar nicht mehr schlecht werden. Wer war das letzte Mal da? Na, schön. Also, wir wurden ja schon abgefragt, ob ihr noch wisst, was das letzte Mal Thema war. Ihr könnt mir ja mal helfen. Gott. Ist gut. Können wir noch stundenlang so weitermachen. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Wir haben das letzte Mal so betrachtet, dass das wirklich eine Tatsache ist und dass die ganz fest in unserem Herzen hineingehämmert gehört, dass sie keiner mehr rausreißen kann. Wir haben vom Vater der Lüge gehört, der das verdreht, der dann sagt, ist Gott gut? Ja, Gott ist gut. Und das wollen wir festhalten und wir haben auch gesagt, wir gehen weiter. Wir haben uns Markus 10, Vers 18 angeschaut, aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Das ist und das bleibt eine Tatsache. Aber jetzt dürfen wir eins nicht verwechseln, diesen Wesenszug oder diesen Charakter Gottes, dass er gut ist, mit seinem Erziehungsauftrag. Du magst der beste Papa, die beste Mama der Welt sein, aber ab und zu musst du deine Kinder erziehen. Und dann denken die Kinder nicht unbedingt, Mama ist gut. Ein Pastor hat mir mal erzählt, wie er als Sprecher auf einer Teenie-Konferenz war und seine 13-jährige Tochter mitgenommen hat. Und dann haben alle Teenies von ihm geschwärmt, oh, dein Papa ist so cool. Und dann meinte sie, ich erzähle euch mal, wie cool mein Papa ist. Ich bin 13 und ich darf noch nicht mal einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer haben. So cool ist mein Papa. Ja, das sind halt die Differenzen. Auch wir kennen das, Gott ist gut, aber wenn er uns erzieht, denken wir das nicht immer. Aber es ist und es bleibt eine Tatsache, gut. Das ist das Wichtigste, das müssen wir merken und eindeutig in uns verinnerlichen. Die Welt um uns herum wird uns immer versuchen, das Gegenteil zu sagen, aber es ist eine Lüge. Wir wollen uns heute mal fragen, warum ist Gott gut? Eigentlich ist diese Frage blanker Unsinn, denn wenn wir sie so fragen, dann müssten wir Gott viel tiefer kennen, als wir, jeder von uns, ihn bereits kennt. Wir müssten, wie Paulus es schreibt in Epheser, die Breite, Höhe, Tiefe seiner Liebe noch ganz anderes ausloten. Aber tun wir mal so, als könnten wir in seiner ganzen Größe diese Frage fragen. Warum ist Gott gut? Und dann entdecken wir so viel, warum das ist. Ich möchte mal eins heute herausgreifen, nämlich die Art und Weise, dass Gott sich kümmert. Hey, Gott kümmert sich um mich. Oh, wie schön. Wie schön. Um dich auch? Sigi, kümmert sich Gott um dich? Und wie? Ah, Gott kümmert sich um jeden von uns. Und das Schöne ist, dieses Kümmern, da steckt so viel Liebe drinnen. Schaut mal, als er diese Welt geschaffen hat, mit dem Garten Eden, oh, was war Gott detailverliebt. Da hat er dann irgendwann gesagt, jetzt brauchen wir noch was, was das Bier haltbar macht. Er hat einen Hopfen geschaffen. Ja? Und da hat er alles geschaffen, was du brauchst. Und erst, als alles fertig war und erst als er gesagt hat, ey, das ist alles gut, erst dann hat er uns Menschen geschaffen. Hey, das ist doch ein Kümmern. Er hat uns nicht irgendwo in eine nackte Wüste, in Schlamm oder sonst was reingesetzt. Er hat uns da reingesetzt, wo alles vorbereitet war. Ist Gott gut? Gott ist gut. Dann hat er uns nicht als Nestflüchter gemacht. Stell dir vor, wir wären auf die Erde gekommen, hätten gleich springen, laufen oder sonst was können. Nein, wir dürfen als allererstes Liebe empfangen. Jahre der Liebe. Und dann lesen wir Jesaja 49. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und dann fallen uns Mama vielleicht so schreckliche Geschichten ein. Und dann steht, selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Hey, Gott kümmert sich. Ist das schön? In Lukas 4 steht, es waren viele Witwen in Israel zu der Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war und 3 Jahre und 6 Monate eine große Hungersnot im ganzen Land herrschte. Und zu keinem von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Was war passiert? Der Elia war am Bach Krit und wurde von Raben versorgt. 3 Jahre lang. Gott kümmert sich. Ja? Und dann, nach 3 Jahren, ist selbst dieser Bach wegen großer Dürre versiegt. Und dann sagt Gott, nun geh mal und besuch diese Witwe. Ich habe ihr gesagt, sie soll dich versorgen. Und Elia ging. Kam zu der Witwe und sagt, hey, reich mir mal ein bisschen Wasser. Und sie sagt, ja, kannst du gerne haben. Und dann sagt er, was hast du noch im Haus? Ja, ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Ja, dann geh mal hin und back mir einen Kuchen. Ja, sagt sie, wir haben ja eh nicht mehr viel. Das wäre der letzte Kuchen geworden, den ich gebacken hätte. Und dann hätte mein Sohn und ich noch was gegessen und dann hätten wir uns niedergelegt zum Sterben. Ja, sagt Elia, kann es ja machen, aber vorher möchte ich was essen. Wie frech, ne? Irgendwie total frech. Aber die Witwe macht das. Hier sehen wir 2 Menschen, die gehorsam waren. Der Elia geht zu der Witwe und die Witwe packt. Und wenn wir gehorsam sind, kann Gott gar nicht anders. Das sage ich euch jetzt mal so von mir. Da gibt es keine explizite Bibelstelle, aber das ist das Wesen Gottes. Wenn du und ich gehorsam bist, kann Gott gar nicht anders als zu segnen. Und was passiert? Der Elia wird satt und die Witwe hat bis Ende der Hungersnot immer Mehl und immer Öl. Hammer! Gott kümmert sich. Da sind wir wieder bei dem Erziehungsauftrag. Du denkst, naja, okay, das ist der Elia. Naja, ob ich jetzt satt sterbe oder halb hungrig sterbe, ist auch egal, dann mache ich das halt. Nee, so geht's gar nicht. Mit Freuden geben und mit Freuden empfangen, weil Gott gut ist. Punkt. Ausrufezeichen. Ewig. Ich habe so viele Geschichten. Ich hätte 30 Geschichten aufschreiben können. Eine habe ich noch, Lazarus. Ja, siehste, sagst du, da hat er versagt. Zu spät gekommen. Nee, nicht zu spät gekommen. Bewusst mal gezeigt, dass Gott mehr kann als Kranke heilen. Nämlich auch Tote auferwecken, weil er sich kümmert. Weil er große Freude auslösen wollte. Und dann, wie traurig ist das denn? Dann verlangen die trotzdem noch ein größeres Zeichen aus dem Himmel. Kommen die Pharisäer und sagen, gib uns ein Zeichen vom Himmel, dass du wirklich der Messias bist. Reicht denn eine Totenauferweckung nicht aus? Was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn hier in diesem Raum Tote auferweckt würden? Und sie fragen nach einem Zeichen. Und Jesus sagt, es gibt kein Zeichen, außer das Zeichen des Jonas. Was war denn das Zeichen vom Jona? Danke, Sigi. Du bist wie Gott, du kümmerst dich. Was war denn das Zeichen von Jona? Wir lesen es Matthäus 12, Matthäus 16, das Zeichen vom Jona. 3 Tage im Bauch des Fisches und wieder ausgespuckt. Jesus, als er starb, 3 Tage, lasst mich das mal so ausdrücken, im Bauch der Erde und wieder hervor. Und dann sagt Jesus diesen Leuten, Matthäus 16, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht an diesem Geschlecht und sie werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist einer, der mehr ist als Jona. Und Jesus verkündigt dann, Matthäus 16, Matthäus 24, auch das Gericht über Jerusalem. Und hier könnten wir wieder in die Falle des Teufels tappen und sagen, siehste, ist Gott denn wirklich gut? Gericht, Krieg und alles. Wenn wir Matthäus 24 lesen, dann ist das in unseren Auslegungen, die seit 200 Jahren so in unseren Kirchen gesagt werden, oft ein Zeichen auf die Endzeit. Ich glaube nicht, dass Jesus hier von der Endzeit gesprochen hat. Ich glaube an die Endzeit. Ich glaube an die Entrückung. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu eindeutig. Aber ich glaube, dass hier Matthäus 24 das direkte Geschehen in und um Jerusalem schon vorausgesagt wurde. Denn er sagt, diese Generation wird nicht vergehen. Und Bibelausleger haben dann die Generation erst mal 40, erst mal 70, erst mal 100 Jahre gemacht. Mittlerweile wäre diese Generation schon 2000 Jahre alt. Es gibt viele andere Beweise. Ich werde vielleicht auch mal über die Endzeit predigen. Jetzt lasst es einfach nur mal so sagen, dass ich das sehe, dass das damals schon passiert ist. Ich weiß auch, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Vor 30 Jahren habe ich Dinge gesagt, die ich heute nicht mehr sagen würde. Ich muss denen, die ich vor 30 Jahren bepredigt habe, um Entschuldigung bitten. Aber Erkenntnis ist Stückwerk. Vielleicht ist das auch Stückwerk. Aber was sagt Jesus da? Er sagt, es kommt eine Zeit und diese Generation wird diese Zeit sehen. Die wird so schlimm sein. Wenn du auf dem Feld bist, dann geh nicht mehr nach Hause und hol deinen Rock, sondern hau ab. Wenn du auf dem Dach bist, Dächer in Jerusalem waren die Terrassen unserer Zeit, dann geh nicht mehr ins Haus, sondern spring vom Dach runter und hau ab. Und dann 69 und 70, als die römischen Truppen Jerusalem belagert haben, ist das in Erfüllung getreten. Er schreibt dann genau, wie schlimm diese Zeit sein wird, wenn sie nicht verkürzt werden würde. Wenn du das Buch mal zur Hand kriegst, es ist die schlimmste Horrorlektüre von Josephus Flavius, dem römischen Geschichtsschreiber, wenn er in diesem Buch über den römisch-jüdischen Krieg schreibt, dann schreibt er Dinge, die willst du gar nicht wahrhaben. Dass in Jerusalem die Leichen so übereinander lagen, dass wenn du von einem Platz zum anderen wolltest, hast du keinen Millimeter Straße mehr gesehen, sondern musstest auf den Leichen spazieren gehen. Dass in den Straßen das Blut 10 Zentimeter hoch stand. Dass du die Türen der Häuser nicht mehr aufgekriegt hast, weil die Soldaten die Jerusalemer drinnen umgebracht haben, sodass sie vor den Türen lagen und durch die Fenster wieder abgehauen sind. Von dieser Zeit spricht Jesus. Aber wisst ihr, was passiert ist? Und das zeigt mir wieder, Gott ist gut. Er sagt, geht ihm nicht mehr. Und die Römer standen. Und dann gab es 20 Stunden. Da sind sie aus bis heute unerklärlicher Weise wieder abgezogen. 20 Stunden. Und die Christen, die Gottes Wort verstanden haben, haben diese Zeit genutzt und sind geflohen. Und alle anderen sind umgekommen. Ich denke an Noah, ich denke an die Zukunft. Gott kümmert sich. Er hat sein Volk, das nach seinem Namen benannt ist, geschützt. Sagst du, aber es kann doch nicht sein, dass das ein Gott ist, der gut ist, wenn so viele umkommen. Jemand hat mal gesagt, ne, kann kein guter Gott sein, der schweigt. Pastor Busch, Jugendpastor in den 50er Jahren in Essen, wurde das auch mal gefragt. Wisst ihr, was Pastor Busch geantwortet hat? Oh, sagt er, ich bin so froh, dass Gott schweigt. Hä? Bist du froh, dass Gott schweigt? Ja, sagt er, wenn Gott antworten würde, erst wollen wir nichts mit ihm zu tun haben, und dann spielen wir uns auch noch als Richter über ihn auf. Mann, wenn er nicht schweigen würde, dann würde es uns allen schlecht gehen. Ich bin so froh, dass Gott schweigt. Gott ist auch gut, weil er gerecht ist. Gott ist auch gut, weil er dir und mir und jedem Menschen den freien Willen gegeben hat, wie wir uns für ihn entscheiden. Ich bin froh, dass Gott schweigt. Aber ich bin auch froh, dass Gott redet. Und ich bin froh, dass er zu mir redet. Oh, ich kenne so schöne Zeiten in meinem Leben. Da habe ich ihn mit diesen Ohren, habe ich ihn gehört. Oh, das war Hammer, ich möchte es wieder. Es gibt so schöne Wünsche, die man so hat. Wisst ihr, weißt du, Hans, was ich mir mal wünsche? Mit den Engeln zu singen. Ich sitze da und singe und plötzlich singen da unsichtbare Wesen mit. Oh, das wäre ein Herzenswunsch von mir. Im Himmel werde ich mit den Engeln singen, ganz bestimmt. Ja? So. Also Gott kümmert sich und bereitet uns vor. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass wenn du dich so umschaust in dieser Welt, dass das Ende der Welt wirklich nahe herbeigekommen ist? Ich gehe mal 60 Jahre zurück, 62, na 52 Jahre zurück. Wenn du in Norwegen in die Räume der Pfingstbewegung kommst, in die Organisation, also in das Hauptbüro der norwegischen Pfingstbewegung, dann siehst du da ein Plakat an der Wand. Und auf diesem Plakat ist eine Prophetie aus dem Jahre 1968 abgedrückt. Habt ihr davon schon mal gehört? Von der norwegischen Prophetie? Das war eine 90-jährige Schwester, die diese Prophetie empfangen hat, 1968. Und diese Frau, Mitglied der Pfingstgemeinde in Valdres, die hatte einen sehr guten Leumund. Die galt als exzellente Prophetin, das, was sie sagte, ist eingetroffen. Und da war ein Missionar, ein dänischer Missionar vor Ort, der hat von dieser Prophetie gehört und dann sagte, das ist ja so fantastisch, und dann hat er nach dem Gottesdienst diese Frau besucht und hat gesagt, ich habe gehört, kannst du mir das nochmal genau erzählen? Ja, sagt sie, das kann ich. Gott kümmert sich, Gott bereitet vor, Gott ist gut. Und sie sagt, ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und bevor der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah in Europa ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und auch Norwegen. Ich sah bestimmte Szenen, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Bitte versetzt euch zurück in diesen Gottesdienst, wo die Frau diese Prophetie gesehen hat, 1968, und sie war 90 Jahre alt. Das heißt, diese Frau hat beide Weltkriege miterlebt. Und Norwegen war gerade am Aufbruch. Heute ist Norwegen eines der reichsten Länder dieser Welt, dank des Öls und alles. Damals war das noch ganz anders. Und sie sah, es waren vier Wellen, die ich gesehen habe, die dem vorausgingen. Die erste Welle, die ich sah, bevor Jesus wiederkommt und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie es in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West und es wird ein langer Friede sein. Wisst ihr, was 1968 in der Welt los war? Der Daumen von Nixon war 2 Millimeter über den roten Knopf. Die Krise, dass Russland mit seinen Schiffen vor Kuba war, davor noch der Fauxpas, den Eisenhower und Kuba passiert ist. Alles war so knapp davor zu explodieren. Und dann Stück für Stück Entspannung, Entspannung, Entspannung. 1986 gab es in Frankfurt eine Konferenz, ausgerichtet von Reinhard Bonnke, eine Feierkonferenz heißt sie geheißen. Und dort waren mehrere Redner, unter anderem war auch Lorne Cunningham dort. Und er predigt, und mitten in der Predigt unterbricht er und sagt: Gott sagt mir gerade, ihr sollt euch vorbereiten, und er will euer Land wieder vereinigen. Und die Mauer wird fallen, und macht eure Herzen weit und empfangt eure Mitbürger mit offenen Armen. Mitten in der Predigt. Ich weiß, dass Leute, die auf dieser Feuerkonferenz dabei waren, gesagt haben, und alle Pastoren haben gesagt: Niemals. 3 Jahre später. Ich war auf einem Seminar im Sauerlandstern. Das war eigentlich für mich ungeeignet, weil alle anderen Seminarteilnehmer waren Leute, die so um die 500.000 aufwärts im Jahr verdient haben, und ich, armer Schlucker, durfte da aus Gnade mit teilnehmen. Und dann haben wir am Abend gesehen, wie die Grenzen aufgingen, wie die Mauern geöffnet wurden, und ich sagte eins: Egal wie hoch dekoriert diese Teilnehmer war, keiner saß da und war unberührt. Diese Leute haben, wie ich, alle geheult. So ergreifend war diese Tatsache, dass da plötzlich was passiert ist. Hat Lorne Cunningham 3 Jahre vorher gesagt. Und diese norwegische Frau sagt: Es wird eine politische Entspannung in Europa kommen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und sie sagt weiter: In vielen Ländern wird militärisch abgerüstet, auch in Norwegen, und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn ein dritter Krieg ausbricht. Ich weiß noch, wie heute die Schlagzeilen in der Bild-Zeitung und aber auch in allen anderen seriöseren Zeitungen, als die von Leyen ihr Amt als Verteidigungsministerin angetreten hat hier in Deutschland. Hubschrauber, die nicht fliegen, Panzer, die nicht schießen, Lastwagen, die nicht fahren. Wir haben halt nicht investiert, das war Entspannung. Und ich weiß, wie Reagan und wie Gorbatschow sich in den Armen gelegen haben in Berlin, als sie selbst Teile der Mauer umgeschmissen haben. Entspannung. Siehst du also, dass hier schon Teile dieser Prophetie eingetroffen sind? Sie schreibt weiter: Dieser Krieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat.
Jetzt sind die Russen in der Ukraine einmarschiert, und alle halten sich so ein bisschen zurück, weil jeder Angst hat, dass ein Atomkrieg ausbricht. Ich glaube das nicht, dass das schon die Zündschnur ist für den Atomkrieg. Sie wird von einer unerwarteten Seite kommen. Das wissen wir nicht, aber plötzlich. Und jetzt horcht weiter. Ich habe das reingenommen, weil Gott gut ist. Eine zweite Welle wird kommen, schreibt oder sagt diese Frau. Unter den Christen wird es eine zunehmend laue Haltung geben, einen Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Sie wollen die Nachricht hören, wie es ihnen wohl geht. Alles wird sich nur darum drehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Andererseits werden mit Millionen Aufwand Prestigebauten errichtet. Statt Verkündigung sein Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heilung, Heiligung und Zubereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dieses wird sich in zunehmendem Maße entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Conny, erinnerst du dich noch eine unserer ersten Segeltouren, wie wir da in Hoorn in Holland waren und an einer Kirche vorbeigingen und in einer wunderschönen alten Kirche war ein Kaufhaus. Uns hat das Herz so geblutet. Ne? Da, wo Gott angebetet wurde, hat man dem Kommerz nachgegeben. Fassen wir uns doch mal an unser Herz. Wo stehen wir? Wenn es heißt, Gott ist gut, dann weiß ich, dass das auch bedeutet, dass er sich um alles kümmert, was wir brauchen. Aber die Frage ist, was brauchen wir wirklich? Brauchen wir die Nähe zu unserem Papa im Himmel? Oder brauchen wir ein Bankkonto mit 100.000 drauf? Was brauchen wir wirklich? Wir haben Zeiten gehabt, da können wir wie Paulus sagen, ich kann reich sein und ich kann arm sein. Wir haben Zeiten gehabt, da ging es uns richtig gut. Und wir haben Zeiten gehabt, da wussten wir nicht, was wir essen sollen. Wisst ihr, in welchen Zeiten wir Gott erlebt haben? In denen, wo es uns richtig gut geht, ne? Nee. Da, wo wir in eigener Kraft nichts mehr bewegen konnte, hat Gott gesagt, ich will euch mal zeigen, wie gut ich bin. Wisst ihr, eines der krassesten Beispiele war, wir haben Leute kennengelernt, die waren eines Abends bei uns zu Besuch. Conny kannte den Mann schon aus einer Jugendfreizeit. Wir lebten damals in Bayern und der Mann kam aus Braunschweig. Und wir haben den ganzen Abend nur über Gott gesprochen, wie er liebt, wie er fähig ist, diese Welt zu retten. Das war unser Thema. Und wir waren eigentlich so, dass wir denen das Abendessen hingestellt haben und nicht mehr richtig wussten, was wir morgen essen sollten. Und dann gehen die raus und dann sagt Conny zu mir, sag mal Schatz, hast du das Geld hier hingelegt? Ich sag, welches Geld? Und da lag da 80 Euro, D-Mark damals noch. Und wir mussten einkaufen und das Geld hat gereicht plus, und das ist, Gott ist gut, plus das, was wir von den 80 D-Mark an Zehnten geben sollten. Wir haben für 70 eingekauft und konnten 10 D-Mark Gott geben. Der sorgt sich um alles. Der gibt nicht knickrig. Gott ist gut.
Wir wollen Wohlstand. Lass dir sagen, willst du wirklich unabhängig sein von Gott? Und trotzdem haben wir auch Zeiten erlebt, da stand es einfach so, dass, boah, wir hatten richtig satt Geld. Die Zeiten waren seltener, ja, macht nichts.
Gott sagt nicht, ich bin gegen Reichtum. Überhaupt nicht. Er sagt, ich bin, der ich bin, dein Versorger, dein Freund, aber in allererster Linie möchte ich dein Herr sein. Und diese zweite Welle, von dem diese Frau in Norwegen gesprochen hat, die geht dahin, Gott darf nicht mehr Herr sein. Jetzt kommen wir zur dritten Welle.
Es wird einen moralischen Verfall geben, wie es das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein und man wird es auf alle möglichen Weisen zu entschuldigen verstehen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und dann nach einiger Zeit geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, gemeint ist die Homosexualität, wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, wie man sich quält und gegenseitig umbringt. Man wird sich auf unseren Straßen zunehmend nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, sondern es wird sein wie beim Radio, wo man einen Sender nach dem anderen einstellen kann und alles wird voller Gewalt sein. Die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Nun müsst ihr einiges wissen. Erst 4 Monate nach dieser Prophezeiung wurde das Fernsehen in Norwegen freigeschaltet. Ein Sender. Und parallel dazu hat man ein Gesetz gemacht, das hieß, keine Pornografie, keine Gewalt darf im Fernsehen gezeigt werden. Wusstet ihr übrigens, dass es so ein Gesetz auch in Deutschland gab, als in Deutschland 2 Sender ans Netz gingen? Und nun guck dich mal heute an. Guck dir heute mal unsere Medienlandschaft an. Gott hat damals schon davor gewarnt. Und dann gucke ich mich an. Wie oft habe ich mich vor den Fernseher gesetzt, einfach um abzuschalten. Habe ich wirklich abgeschaltet? Oder habe ich mir nur den Schmutz dieser Welt reingezogen? Habe ich meine Gedanken verbiegen lassen, statt sie auf Gott auszurichten? Ich will euch nicht erschrecken, aber in dem Bereich, dass ich auch in der Juleika-Schulung, die ich erhalte, Jugendleiter-Card-Schulung, die ich halte, auch über Medienkonsum sprechen muss, habe ich so viel recherchieren müssen über Entwicklungen, die sind so grausam. 60% der unter 30-jährigen Frauen konsumieren einmal in der Woche Pornos. Früher war das eine Männerdomäne, auch schlimm.
Heute ist es allgemein gut. Wo sind wir hingekommen? Was macht das mit uns? Ich bin viel unterwegs. Und ab und zu, wenn ich abends unterwegs bin und merke, ich bin müde, dann fahre ich rechts ran auf den Parkplatz und ich schlafe wirklich eine Viertelstunde. Habe ich meiner Frau mal versprochen, dass sie keine Angst hat. Was ich ihr aber bisher noch nicht erzählt habe, das hört sie heute zum ersten Mal, dass ich dann abends auf Parkplätzen immer wieder angesprochen werde. Nicht von Prostituierten, von normalen Frauen. Hey, wie wär's? Wollen wir nicht mal? Das ist der Trend dieser Zeit. Unsere Aufgabe als Christ ist, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Unsere Aufgabe ist, entgegenzuwirken. Als ich 22 Jahre alt war, habe ich gerne Witze erzählt. Und von Jahr zu Jahr wurden die schmutziger. Bis ich mal auf einer Jugendfreizeit einen hatte, der am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst zu mir kam und gesagt hat, Gerhard, wegen dir konnte ich heute das Abendmahl nicht nehmen. Ich fühlte mich innerlich so beschmutzt von dem, was du erzählt hast. Habe ich beschlossen, aufzuhören, Witze zu erzählen und frag Conny, ich habe es viele Jahre nicht mehr gemacht. Heute erzähle ich auch wieder gerne Witze, aber die sind eine andere Qualität. Denn wir dürfen auch fröhlich sein. Aber in welche Richtung schiebt uns der Teufel? Gott will das nicht. Gott ist gut. Und er will mit seinem ganzen Wesen, mit seinem Charakter in uns sein, uns ausfüllen bis in den letzten Winkel. Er möchte, dass du vor Freude springst, weil es nichts in dir gibt, was du verstecken musst. Ich habe mal Diskussionen gehört, was in Deutschland los wäre, wenn wir es wie in der Schweiz hätten, wo die Steuererklärung öffentlich einsehbar ist. Ey! Lass sie alles sehen. Ich habe doch nichts zu verstecken. Wenn ich viel zu versteuern habe, freue ich mich, habe ich viel verdient. Hat Gott mich reich gesegnet. Und ich brauche deswegen nicht schummeln, um noch mehr Steuern zu sparen. Gott ist gut. Die Dame in Norwegen hat von 4 Wellen gesprochen. Und jetzt komme ich auch zum Schluss, sonst wird die Predigt wieder viel zu lang. Conny nickt schon. Die 4. Welle. Menschen aus armen Ländern werden zeitgleich nach Europa strömen. Kommt uns das bekannt vor? Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt wie die Juden vor dem 2. Weltkrieg. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der 3. Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich vorher als Krieg gesehen habe, und sie hat 2 Weltkriege gesehen, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was kommen wird. Es endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien und auch die reichen Länder, siehe Europa. Das Wasser wird verdorben sein und sie werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt. Und der Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu flüchten. Aber die werden genauso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen in ihren Ländern vorher behandelt worden sind.
Ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr erleben werde. Aber wenn die Zeit naht, meinte sie zu dem dänischen Evangelisten, musst du die Menschen mit dieser Prophezeiung warnen. Aber, setzt euch mal gerade hin, aber derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, der wird geborgen sein. Gott ist gut. Gott kümmert sich. Gott bereitet alles vor, auch durch solche Prophezeiungen. Und was haben wir jetzt zu tun? Ich habe mal gelernt, schließe eine Predigt mit einem Handlungsappell ab. Was haben wir jetzt zu tun? 1. Timotheus 1, Vers 19. Bleibe in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deswegen hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Lass uns nicht so sein. Lass uns fest in unserem Glauben sein. Lass uns in Liebe tragen, in Liebe ermutigen und Gott loben und preisen, dass er gut ist. Danke für eure Geduld. Amen.